Wir sind nicht mehr in einer Gesellschaft, in der Kunst an einer großen Wand hängt und einen schönen Raum schmückt, sondern in der Kunst politisch und gesellschaftlich für Umbrüche sorgt oder diese zumindest anregt.
Hallo und willkommen bei Hamburg Arts. Das ist ein Podcast, der sich mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt beschäftigt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Die Documenta 15 ist das große Thema, vor allem in den Medien. Da geht es um den Eklat gleich zu Beginn der Weltkunstschau und Vorwürfe des Antisemitismus. Ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben, hatte hier mit einigen Besuchern auf der Documenta geredet. Den Artikel verlinke ich in den Shownotes. Hier geht es heute weiter mit dem Thema Kunst und den Projekten auf der Documenta. Mein Gast ist Karina Tschernenko. Sie ist Kunsthistorikerin und tritt häufig auf, gemeinsam mit ihrer Mutter unter dem Label Kunst und Kaviar. Ich begrüße Karina Tschernenko. Ja, Karina, wir reden heute über den Osten der Stadt, wo sich einiges abspielt hier im Rahmen der Documenta 15. Was ist das, dieser Osten der Stadt Kassel?
Der Osten ist ein sehr spannender Stadtteil und ich persönlich bin sehr froh, dass die Documenta tatsächlich, nachdem sie letztes Mal den Norden in Beschlag genommen hat, sich diesmal dem Osten widmet. Der Osten ist ein Stadtteil, in den man gar nicht so oft hinkommt, auch wenn man in Kassel lebt. Dabei ist es eine ganz spannende Mischung. Da kommen ganz unterschiedliche Kulturen und Menschen zusammen. Und ja, rein optisch ist es eine Mischung aus kleinen Fachwerkhäusern, die teilweise immer noch von den dörflichen Strukturen erzählen, in denen der Osten auch einst entstand, und gleichzeitig auch eine große Industrielandschaft. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz spannende urbane Landschaft, die sich quasi mit alt und neu präsentiert.
Und wer sind die Menschen, die da jetzt zurzeit leben?
Das kann man gar nicht so richtig sagen. Wir haben alles von klassischen, deutschen gutbürgerlichen Familien, die dort ihre Häuser bauen. Gleichzeitig haben wir auch migrantische Familien, die Wohnungen beleben, und eben auch die Alteingesessenen, vielleicht Rentner, die da schon irgendwie seit 30 Jahren ihr Glück gefunden haben.
So, und jetzt hat die Documenta sich auch dieses Quartier erschlossen und ja, jetzt reden wir zum Beispiel über das Hübner-Areal.
Genau, das Hübner-Areal ist ein Industriegebäude, was in den 70er Jahren errichtet wurde, und es ist ganz spannend, weil es tatsächlich von der Architektur und von dem ganzen Aufbau sehr klassisch Industrie ist. Also wenn man schon mal durch VW gerannt ist oder durch irgendeine andere große Firma, dann wird man sich im Hübner-Areal sehr gut zurechtfinden.
Okay, und was finden wir da? Ich bin ja da gewesen. Es ist ja groß, also großflächig, und da sind viele Künstler unterwegs. Also was kannst du mitteilen? Was fällt dir da auf?
Da sind super viele spannende Positionen. Also das Hübner-Areal bietet sehr viel Fläche. Und ich weiß aus erster Hand, dass tatsächlich ein Teil der Fläche auch für logistische Nutzung vorgesehen war. Jetzt ist es aber so, dass die Künstler einen Großteil der Fläche wirklich in Anspruch genommen haben. Das heißt, die haben die ganze Fläche genutzt und großformatige Werke geschaffen, die sich auch vermischen. Und es ist sehr, sehr spannend, gerade im ersten Geschoss ist es so, dass die Werke oft ineinander verschmelzen. Man kann also gar nicht wissen, wo hört ein Kollektiv auf und wo fängt das andere an. Und das entspricht ja genau dem Gedanken, den die Documenta 15 mit Rohan Grupa auch verfolgt. War für uns am Anfang ein bisschen schwierig zuzuordnen, was gehört zu wem. Aber durch dieses gemeinschaftliche Arbeiten und die Verschmelzung, das eröffnet einfach nochmal viele Türen und Betrachtungswege. Und das ist unfassbar schön.
Es ist ja auch für den Besucher nicht ganz einfach. Also ich meine, ist es denn überhaupt erforderlich, dass ich genau weiß, welcher Künstler was geschaffen hat? Oder warum gibt es da nicht klare Konturen und Namen zu den Kunstwerken?
Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Und diese Diskussion führe ich oft und die führe ich auch gerne. Ja, wenn ich ein Werk betrachte, muss ich wissen, von wem das kommt, wo die Abstammung des Kunstschaffenden ist und welche Botschaft dieses Werk hat. Hilft es mir beim Verstehen? Ich muss sagen, ja. Oft hilft es zu verstehen, wenn man weiß, okay, der Künstler kommt jetzt zum Beispiel aus dem südafrikanischen Raum und er verfolgt diese und diese Absicht mit diesem Werk. Denn die Künstler haben hier nicht nur Objekte mitgebracht, sondern auch Botschaften und Diskussionen, an denen wir hier auch beteiligt werden sollen. Ich habe auch mit einigen Beteiligten im Hübner Areal gesprochen, was toll war. Und die haben eben auch gesagt, dass es hauptsächlich darum geht, einen neuen Blick auf alteingesessene Meinungen zu bekommen und sich vielleicht auch die eigenen Vorurteile oder einen westlichen Blick, den wir ja oft haben, gerade auf die afrikanischen Länder, einfach abzulegen und sich darauf einzulassen, was präsentiert wird.
Ist das denn möglich, den eigenen, ich sag mal, westlichen Blick abzulegen? Inwieweit ist das möglich? Was sagen denn Besucher zum Beispiel? Oder du, wie geht's anderen?
Ich glaube, das ist tatsächlich so eine persönliche Sache, wie weit man einfach bereit ist. Und ich als Kunsthistorikerin habe natürlich auch eine gewisse Bildung genossen, die eben durch einen gewissen Filter gegangen ist. Das heißt, auch ich sehe mich in der Verantwortung und in der Position, mich immer wieder neu zu hinterfragen und mich immer wieder neu zu positionieren. Und das Gute ist ja, dass die Kunst uns genau den Raum und die Möglichkeit bietet. Denn die Kunst gibt uns die Möglichkeit, uns mit unseren eigenen Vorurteilen oder eben Klischees auseinanderzusetzen und diese einfach neu zu überschreiben.
Wenn reden wir über das Hübner-Areal und die Künstler und Kollektive, die dort auftreten. Das sind mal ganz einfach gefragt, welche Länder, welche Kollektive sind es denn in etwa?
Wir haben zum Beispiel das Kollektiv Trampoline House. Das ist ein Kollektiv aus Dänemark. Und dieses Kollektiv leistet unglaubliche Arbeit, die sich weit über die Kunst hinaus wagt. Denn sie arbeiten ein Werk aus, was eigentlich gar nicht als Werk bezeichnet werden kann. Es ist ein Projekt. Und in diesem Projekt geht es Menschen, die im Asylverfahren stecken. Es geht darum, diesen Menschen Rechte zu verleihen und sie aufzuklären und sie einfach zu ermächtigen. Und deswegen werden Sprachkurse angeboten, es werden gemeinschaftliche Diskussionen geführt, es werden Kurse gegeben, so dass diese Menschen eine Möglichkeit haben, in dem Land, in dem sie ja einfach feststecken, das muss man sagen, einfach sich fortzubilden und eine eigene Stimme zu bekommen. Und The Trampoline House besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Akteuren, teilweise die selber Dänen sind, die eben zum Anliegen haben, die Menschen, die eben Asyl suchen und die Einheimischen näher aneinander zu bringen, weil die Regierung natürlich alles dafür tut, sie voneinander abzuschotten. Und durch Trennung entstehen eben Vorurteile, es entsteht eine Kriminalisierung der Migranten. Und sie arbeiten eben auch mit migrantischen Künstlern, die neben Sprachworkshops eben auch künstlerische Workshops anbieten, damit es einfach eine Möglichkeit gibt, Ausdruck, ja, zu geben. Und zwar den Wünschen und den Bedürfnissen, die all diese Menschen mitbringen. Denn egal, wo wir herkommen und egal, wo wir hinwollen, uns verbinden alle dieselben Bedürfnisse, Ängste und Wünsche. Und das versuchen sie. Und sie sagen selbst, dass sie sich als Gegengift für dieses, man muss fast sagen, kranke Asylsystem, was in Dänemark und vielen anderen Ländern leider gelebt wird, dass sie sich als Gegengift verstehen. Und das zeigt einfach, welche Funktion Kunst haben kann. Ja, wir sind nicht mehr in einer Gesellschaft, in der Kunst an einer großen Wand hängt und einen schönen Raum schmückt, sondern in der Kunst politisch und gesellschaftlich für Umbrüche sorgt oder diese zumindest anregt.
Wie sieht denn die Rolle aus in diesem Fall? Die gute Absicht dieser Menschen, die das anbieten, das ist ja sehr sozial und auf Gemeinschaft ausgerichtet und sehr engagiert. Welche Rolle hat denn jetzt da konkret die Kunst? Also wie kann man sich das vorstellen?
Naja, die Kunst ist immer Mittel des Ausdrucks. Das heißt, es gibt ja auch politische Kunst. Und wenn Demonstrationen gestaltet werden und Schilder gebastelt werden, dann ist es auch eine Form von Kunst. Ja, und es gibt bei dieser Arbeit eben ganz unterschiedliche Beiträge. Es gibt Filme, es gibt Sound, es gibt kleine Videos, die eben dem Teilnehmenden oder dem Betrachter auch zeigen, wie dieses Kollektiv arbeitet.
Ich habe im Hübner-Areal auch gesehen, das war, naja, was war es? Es war so eine Zusammenkunft von, ich denke, es waren Schwarzafrikaner, die da zur Musik, zum Tee eingeladen haben, so zu so einem Nonkong, eben produktiven Abhängen. Das fanden, glaube ich, viele beeindruckt und haben sich darauf eingelassen.
Das ist eine ganz großartige Arbeit und es sind genau diese beiden Beispiele, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo eine Verschmelzung stattfindet. Das eine ist Le Festival sur le Niger. So, ich habe es jetzt hundertprozentig falsch ausgesprochen. Das ist eben ein Kollektiv, ein afrikanisches Kollektiv. Und dann haben wir nochmal Jativangi. Ja, und das ist, wenn ich mich recht entsinne, ein indonesisches Kollektiv und die teilen sich eine Fläche. Und ein Teil der Arbeit besteht eben darin, dass wunderbare Liegeflächen mit einem Baldachin und eben Teegedeck gestellt werden, auf denen einfach sich entspannt und ausgetauscht werden soll, während Jativangi die Möglichkeit des gemeinsamen Musizierens bildet. Und das Ganze ist nicht durch einfach rumhängen und chillen und ein bisschen klimpern motiviert, sondern das sind alles hochpolitische Arbeiten, die sich erschließen, wenn man ein bisschen sich mit der Herkunft und eben auch der Motivation der Kunstschaffenden befasst.
Also wie sollte man sich darauf einstimmen, auf einstellen können, auf einen Besuch jetzt speziell im Hübner-Areal?
Man sollte offen sein. Man sollte ein bisschen Zeit mitbringen. Man sollte offen sein. Und das Tolle im Hübner-Areal ist es so, dass man Wandtexte hat, die einem tatsächlich auch die wichtigsten Begriffe oder auch die Informationen zu den Künstlern nahebringen. Manchmal hat man auch das Glück und die Künstler sind vor Ort. Und wenn ich eins dort gelernt habe, ist, dass die Künstler sehr gesprächsbereit sind. Wie eben auch das Beispiel von Le Festival sur le Niger. Da gibt es wunderbare Holzpuppen, die an der Wand sind. Und die sind auch schon visuell ein unglaublich ästhetisches Erlebnis. Das sind wunderschöne Holzpuppen. Und mir wurde eben erzählt, dass diese Puppen nicht nur zur Dekoration sind, sondern dass mit diesen Puppen Protest geübt wird. Es werden Schauspiele und eben Stücke veranstaltet, in denen es frei ist, das Regime oder den König oder wen auch immer zu kritisieren, ohne dafür Konsequenzen fürchten zu müssen. Und das zeigt einfach, dass Kunst als Mittel des Protestes oder des Aktivismus in diesen Ländern einfach immer noch zelebriert, gefeiert und vor allem auch genutzt wird.
Kannst du noch einige Sätze sagen zu diesem Ort Hübner-Areal? Das ist ein ganz besonderes Gelände hier in Kassel, so wie ich es verstehe. Was hat es mit diesem Hübner-Areal auf sich?
Im Hübner-Areal wurden Teile produziert, und zwar für den Nahverkehr, ich glaube Nah- und Fernverkehr. Und einst arbeiteten dort, glaube ich, auch 3.500 Menschen, wenn ich mich nicht irre. Die Arbeit wurde irgendwann eingestellt. Und das Areal stand bis dahin tatsächlich dann auch leer, bis die Documenta es bespielt hat. Und es ist sehr spannend, weil diese Tradition des Bespielens seit der ersten Documenta eigentlich sich fortsetzt. Denn schon Arnold Bode schaffte es, indem er das Friederizianum, die Orangerie und die Neue Galerie, indem er diese Orte für sich einnahm und für die Documenta 1, 2 und 3 in Beschlag nahm, schaffte er es, diese Orte vor dem Verfall zu bewahren, denn die Stadt Kassel war sehr daran interessiert, diese Dinge runterzureißen. Und heute zählen diese drei Gebäude zu den schönsten Häusern in unserem Stadtbild. Und das zeigt einfach, dass die Documenta durch das Bespielen der Orte viele Orte davor bewahrt, niedergerissen zu werden. Und deswegen ist es umso spannender zu sehen, was vielleicht auch nach der Documenta mit dem Areal passiert.
Aus welchem Grund hat die Documenta praktisch alljährlich neue Orte? Warum geht man in die Stadtteile und in solche ja quasi verlassenen Gebäude und Industrieareale?
Man versucht natürlich, das Ganze ein bisschen zu dezentralisieren. Wir haben den Friedrichsplatz und das Friederizianum, das seit der Documenta 1 immer so ein bisschen das Herz der Ausstellung sind. Dieses Mal wurde sehr, sehr bewusst gesagt, das ist nicht der Fall, sondern das Ganze erstreckt sich über die Stadt. Wir haben ja auch zum Beispiel die andere Flussseite der Fulda, die mit dem Bootshaus Ahoi bespielt wird, was auch eine Neuerung ist. Und darübergehend haben wir zum Beispiel das Hallenbad Ost oder eben das Hübner Areal, was ja alles in einem Gebiet ist. Und ich glaube, man versucht einfach neue Wege zu gehen und vielleicht auch ein neues Publikum anzusprechen und nicht nur das Zentrum zu bespielen oder eben auch die Gebiete, in denen sich das klassische Documenta-Publikum befindet, sondern auch all die Leute einzubeziehen, die vielleicht normalerweise nicht auf einen Documenta kommen würden, aber durch diese urbane Nähe dann tatsächlich auch eine Nähe zu Kunst finden. Und wir brauchen einfach immer mehr Platz, weil die Sachen größer werden. Das muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass wir die Anzahl der KünstlerInnen, gerade dieses Mal, wir haben so viele Kollektive, man spricht mittlerweile von fast 1.500 Schaffenden, die brauchen Raum. Das heißt, wir können sie nicht in die ganzen kleinen Galerien der Innenstadt stecken, sondern die brauchen dann tatsächlich Industriefläche.
Okay, vielen Dank, Carina.
Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Mhm.